Hallo und herzlich willkommen zur Sonntagmorgenspredigt zu dem Thema Gott ist freundlich, wenn Gnade dich und mich verändert. Im Moment machen wir uns viele Gedanken darüber, wie Covid-19 und all die Maßnahmen unser Leben verändern. Was wird kommen? Was bleibt wie lange? Welche Auswirkungen wird es auf unseren Lebensstil, unsere Haltungen, unsere Umgangsformen, ja unsere Beziehungen haben? Studie, Prognose, Szenarien, all das beschäftigt uns Menschen im Moment sehr. Werden wir hilfsbereiter oder egoistischer? Wie denken wir danach über Leben und Sterbe, Konsum und Wohlstand, Gesundheitswesen und Pflege, Wert unserer Beziehungen und Kontakte, die Arbeit im sozialen Bereich, Gesundheitswesen und so weiter? Viele Dinge in unserem Leben verändern uns, haben Einfluss auf uns. Es gibt ein Davor und Danach. Heute das spannende Thema, Gott ist freundlich, wenn Gnade dich und mich verändert. Gnade und Barmherzigkeit. Zwei wunderbare Grundeigenschaften Gottes. Und dazu lesen wir Psalm 103, Vers 8 bis 13. Und hier heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Und jetzt noch Vers 17. Die Gnade des Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit. Oder gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam sind. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder. Die Lutherbibel sagt hier, seine Gerechtigkeit und Gnade gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Barmherzig. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz bei fremder Not und nimmt sich ihr mildtätig an. Das heißt, Gott berührt unsere Verlorenheit und Not. In Vers 13 haben wir gerade gelesen, wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Er sieht es nicht nur, sondern handelt, um unsere Verlorenheit zu ändern. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Jesus, das Gnadegeschenk an uns, Erlösung, Vergebung der Sünde, Auferstehung. Das ist wunderbar. Römer 3, Vers 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Die Frage, die hier gleich aufkommt, ist Gott gerecht? Ja, natürlich ist er gerecht. Beißt sich Gerechtigkeit und Gnade? Fragezeichen. Gerechtigkeit bedeutet, man bekommt das, was man verdient hat. Gnade dagegen ist immer unverdient. Sie kann nicht eingefordert werden, sondern nur gegeben werden. Das heißt, nimm dieses Geschenk der Gnade an. Lass dich retten, deshalb starb Jesus für unsere Schuld und Sünde, damit jeder, der es annimmt, gerettet wird. Dazu findet man die Verse in Römer 3, Vers 25, also die Nachfolgeverse von 24, und das ist eine ganz tolle Stelle zum Lesen. Die Frage ist jetzt, wie groß ist denn Gottes Gnade? Sie ist unvorstellbar groß, denn im Psalm 103 haben wir gelesen, Vers 11, Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Himmel über der Erde, so hoch. Wie hoch ist der Himmel über der Erde? Unendlich, das wissen wir. Praktisch heißt es, er vergibt uns unsere Schuld, sodass sie so weit weg ist, sagt hier der Vers 12, wie der Osten vom Westen. Du kannst ja mal versuchen, nach Osten zu gehen, um den Westen zu finden. Oder geh nach Westen, um den Osten zu finden. Das heißt, du kannst unendlich gehen. Wir wissen, die Erde ist rund. Also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag kannst du nach Osten gehen, um den Osten zu suchen. So weit ist unsere Schuld, die uns Jesus vergibt, von uns weg. Das heißt, unerreichbar weit, wenn sie uns vergeben ist. Wie groß ist seine Gnade? Das war die Frage, die wir hier mit diesem Vers beantworten. Unvorstellbar groß. Die zweite Frage ist, wie lange gilt seine Gnade? Und Vers 17 hier im Psalm 103 heißt es, die Gnade des Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorsam sind. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie lange ist das? Unvorstellbar lange. Also die Gottes Gnade ist so unermesslich, dass sie nicht messbar ist. Und das ist was ganz Wunderbares. In Klagelieder 3, Vers 22 und 23 gibt es eine wunderbare Stelle dazu, die heißt, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Vers 23, jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Das bedeutet, seine Gnade und sein Erbarmen ist jeden Morgen neu für uns. Sie ist wieder da. Sie nimmt kein Ende. Sie hört nicht auf. Und bereits im Alten Testament zeigt sich Gott als Gott der Gnade und des Erbarmens, einem Gott, der seine Verheißungen einlöst, zu denen Verheißungen steht, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Und das zeigt uns, wenn wir das Alte Testament lesen, allein in den Psalmen, über 100 Mal spricht Gott dort von Gnade und Güte. Unser Pastor Thomas Dörflinger hat vor 2 Wochen am 5.4. darüber gepredigt, wenn Gnade uns erreicht. Auf Golgatha erreicht Gnade die Menschen in Jesus, unserem Erlöser. Lesen wir in Epheser 1, Vers 7. Gnade ist Beziehungsgeschehe. Das heißt, Gott macht uns ein unverdientes Gnadegeschenk, Vergebung und Erlösung, ewiges Leben. Wir können es annehmen oder ablehnen. Es unterliegt unserem freien Wille, wie wir das in Titus 3 auch ganz schön lese, damit wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. So viel einfach mal als Basis zum Thema Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte uns jetzt über den Punkt unterhalten, Gnade verändert mein Leben. Diese Gnade wollen wir nicht nur im Glaube empfangen und nehmen, sondern auch zur Wirkung kommen lassen in unserem Leben. Was ändert sich denn, wenn wir die Gnade Gottes unser Leben erreicht und wir sie annehmen? Unser Beziehungsstatus ändert sich. Das heißt, ich komme vom Geschöpf bzw. Sklave der Sünde zum Kind Gottes. In Galater 4, Vers 5 bis 7 steht da ganz schön, Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Noch zum weiteren Studiere daheim. 2 Textstelle dazu, Römer 8, Vers 15 und Johannes 1, Vers 12. Das heißt, ich bin Kind Gottes geworden, in eine vertraute Beziehung zu Gott, dem Vater, gekommen. Darin darf ich leben. Das verändert meinen Zugang zu Gott, meine Gebete und mein ganzes Leben. Das heißt, ich habe eine neue Identität. Ich kann annehmen, Gott hat mich gewollt, wenn er mich retten will, wenn er will, dass ich ewig mit ihm lebe, wenn er will, dass ich zu ihm komme, dass ich nah bei ihm bin, dann hätte er mich gewollt. Er will mich. Er will mit mir leben, ewig. Ich bin wunderbar gemacht. Gnade bestimmt mein Leben. Und es steht schon im Alten Testament, Psalm 139, Vers 14, eine sehr bekannte Stelle. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das heißt, ich erkenne, dass Gottes Schöpfung wunderbar ist, dass ich wunderbar gemacht bin, dass die Schöpfung wunderbar ist, die Tierwelt, mein Nächste. Das erkenne ich, wenn ich die Gnade annehme, verändert sich mein Denken. Meine Erkenntnis, ich sehe, was Gott Wunderbares gemacht hat. Gnade verändert sozusagen meinen Blick auch auf mich selbst und gibt mir neue Gedanken und Sichtweise über mich selber, nämlich Gottes Gedanke. Und deshalb muss ich auch die Bibel lesen, um das zu erfahren. Was sind Gottes Gedanken über mein Leben? Was sagt er über mich? Wie sind die Verheißungen? Und da kann mir niemand dabei helfen, das muss ich selber tun. Und deshalb ermutige ich auch hier, die Bibel zu lesen, die Verheißungen, das, was Gottes Gedanken über unserem Leben sind, auch zu lernen und hier aufzunehmen in unser Leben. Gnade schenkt mir, wenn Gnade in mein Leben kommt, schenkt sie mir auch Heilsgewissheit. Das heißt, ich weiß, ich bin erlöst und habe ewiges Leben. Johannes 10, Vers 28 und 29, da steht, sagt Jesus selber, ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Das ist eine wunderbare Verheißung, dass wir ewiges Leben von Jesus bekommen haben, von Gott bekommen haben und dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Und wer da noch weiter lesen möchte, Römer 8, Vers 16, steht da auch noch vieles darüber, über dieses Thema. Was geschieht noch? Was ändert sich noch in meinem Leben? Gnade, sie ändert, dass ich von der Selbstgerechtigkeit, dass ich diese tausche gegen Gerechtigkeit aus Gnade. Ich erkenne sozusagen meine Erlösungsbedürftigkeit und kann sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Mir fällt da das Gleichnis ein vom Pharisäer und dem Steuereintreiber in Lukas 18. Und die Geschichte im Zusammenhang zu lesen ab Vers 9 ist sehr sinnvoll. Ich lese jetzt ab Vers 13 und den Vers 14. Also es ist ein Gleichnis, das hier Jesus erzählt. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einem Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal, den Blick zu heben, während er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Zur Erinnerung, der Pharisäer betet: Herr, ich faste, ich bete, ich mache alles richtig, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Sünder dort. Und der Sünder, der Steuereintreiber, steht an der Ecke, traut sich kaum, die Augen aufzuheben zu Gott und sagt: Herr, sei mir Sünder gnädig. Das heißt, ich anerkenne, wenn die Gnade mich erreicht, erkenne ich, dass ich nicht besser bin als die andere und Erlösung und Vergebung brauche. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7 sagt: Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst alle Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ist ein wunderbarer Vers. Das heißt, Gottes Gnade schenkt er den Demütigen. Und wie wirkt sich das aus? Hier Vers 7. Ganz praktisch im Umgang mit Sorge. Ist mir auch zum ersten Mal so bewusst geworden, dieser Zusammenhang hier, den die Bibel hier herstellt und sagt: Hey, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Deshalb beug dich unter die Hand Gottes. Er kümmert sich drum, dass du geehrt wirst oder dass das Ding gelöst wird, sage ich jetzt mal. In dem Vers 7: Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Das heißt, heute in der Krise kommen viele Sorgen auf den Tisch. Was ist mit meinem Job? Werde ich genug Geld verdienen? Gibt es die Firma noch? Gibt es meine Selbstständigkeit noch? Wie geht es mit dem Gesundheitswesen weiter, mit dem Wirtschaftssystem? Was passiert jetzt mit der Bank, mit meinem Wohlstand? Bin ich noch versorgt und so weiter? Kann ich meine Verpflichtungen noch bezahlen? Vers 7 sagt hier: Indem ich ihm meine Sorge überlasse und nicht nur sage, Gott sorgt für mich, sondern es ihm klage, sondern ihm überlasse, weil ich weiß, seine Gnade ist auch morgen noch da. Er sorgt für mich. Das ist ganz praktisch Gottes Gnade in meinem Leben. Und ich finde es total spannend, dass die Bibel das hier so deutlich beschreibt. Die sagt, hey, demütig dich unter die Hand Gottes, indem du ihm deine Sorge gibst. Und er schenkt seine Gnade, indem er für dich sorgt und sich um das kümmert, was dich betrifft. Das ist wunderbar, dass die Gnade Gottes so ganz praktisch in unserem Leben hier wirkt und uns Friede in unser Herz gibt. Denn die Bibel sagt an einer anderen Stelle, sagt Jesus, hey, du kannst dir noch so viel Sorge machen, du kannst dein Leben nicht verlängern. Und warum sorgst du dich um morgen? Der heutige Tag hat genug, um das man sich kümmern muss. Vertrau Gott. Also hier, Selbstgerechtigkeit tausche ich gegen die Gerechtigkeit Gottes aus Gnade, indem ich sage, Herr, ich bin nicht besser wie die anderen, ich habe es auch nicht verdient, aber ich gebe dir meine Sorge, ich beuge mich unter deine Hand, sei mir gnädig. Ein weiterer Punkt hier, Gnade, um befreit zu leben. Römer 6, und dort ist auch schon spannend, ab Vers 15, ich lese aber ab Vers 20, damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes, denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Vers 22. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Die Bibel sagt hier, wir sind durch die Gnade befreit von der Sklave der Sünde, die keine Gerechtigkeit kannte, die nichts Gutes getan hat, die Dinge getan hat, die grausig waren, für die man sich schämen muss. Jetzt sind wir von dieser Macht befreit und wir können so leben, was uns zur Heiligung führt. Heiligung heißt, dass unser Leben Jesus ähnlicher wird, dass es göttlich wird, dass es das wird, wozu Gott uns berufen hat und was auch die Bibel hier mit den ganzen Charaktereigenschaften beschreibt, göttliche Charaktereigenschaften. Das heißt, ich bekomme ein reines Gewissen, meine Schuld ist mir vergeben. Gott hat mir vergeben und jetzt kann ich mir auch selbst vergeben. Gnädig sein mit meinem Versagen und der Schuld der Vergangenheit. 1. Petrus 3, Vers 21. Das heißt, ich lege das auf die Seite und ich sage, hey, das Alte ist vorbei. Jetzt bin ich befreit, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Und die Bibel sagt hier, Gott wirkt in uns das Wolle und auch das Vollbringe. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott wirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Das heißt, Gott gibt uns jetzt in seiner Gnade auch die Kraft, nach seinem Wille zu leben. Und das ist seine Gnade am praktischen Werk im Alltag, jeden Morgen neu in uns. Und das ist was Wunderbares. Das heißt, Gottes Gnade wirkt durch den Heiligen Geist in unserem Leben, sodass wir entsprechend leben können und die Früchte des Geistes in unserem Leben wachsen. Das heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich erinnere nochmal an die Früchte des Geistes hier, Galater 5, Vers 22 bis 26, sind ja bekannt, aber wir müssen uns die immer wieder mal so auf der Zunge zergehen lassen und danach ausstrecken und sehen, wo ist das Level. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Die Verse davor, da geht es darum, was passiert, wenn wir eigensüchtig leben ohne Gott. Und hier geht es darum, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wächst die Frucht. Und zwar hier Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Vers 24. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Ich sage es mal so, gerade jetzt in der Krisenzeit zeigt sich, wie viel davon in unserem Leben zu finden ist. Wie groß oder wie abhängig sind diese Früchte in meinem Leben von den Umständen. Sogar dann, wenn es schlecht läuft, sind sie zu finden in meinem Leben, Liebe. Freude. Wo ist jetzt die Freude, wenn ich daheim sitze? Wo ist der Friede? Friede schenkt, sie ist eine Frucht des Geistes, die hier durch die Gnade Gottes in mein Leben kommt. Geduld, kann ich es aushalten? Freundlichkeit, wenn ich in der Schlange mit 2 Meter Abstand schon vorm Lade stehe, bin ich freundlich zu den Leuten, zu den Bediensteten, zu meinen Mitmenschen? Bin ich freundlich zu Hause, zu meiner Familienangehörigen? Bin ich freundlich zu dem in der Hotline am Telefon, wo ich vielleicht 10 Minuten warten muss, weil so viel los ist? Güte, gütig. Gott ist gütig. Und diese Frucht des Geistes soll in unserem Leben wachsen, dass wir gütig sind. Nicht kleinlich, sondern auch mal 5 Grad sein lassen. Treue, bin ich immer noch dran? Bin ich immer noch da? Laufe ich nicht weg? Sanftmut, Mut zum Sanftsein, Mut zum Liebevollsein, Mut, nicht aggressiv zu sein, sage ich jetzt mal. Und Selbstbeherrschung, ich denke, das ist ein großes Thema, Selbstbeherrschung in der heutigen Zeit mit all diesen Einschränkungen. Hast du auch noch Luft nach oben? Ich habe sie. Ich brauche dazu Gottes Gnade, sein Wirken in meinem Leben, dass diese Gnade, die jeden Morgen neu ist, immer mehr an mir arbeitet, um diese Früchte hervorzubringen und die Heiligung voranzutreiben in meinem Leben. Seine Gnade befähigt mich dazu. Seine Gnade befähigt dich und mich auch zum Dienst. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das ist doch der Hammer. Die Gabe, die Gott dir geschenkt hat, darfst du und ich einsetzen, um einander zu dienen. Und wir sollen sie gut einsetzen. Warum? Damit sichtbar wird, wie groß und wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also Gottes Gnade ist nicht nur einfach eine Einbahnstraße, sondern sie ist vielfältig. Und ich erinnere hier an die Gnadegabe in Römer 12, auch ein spannendes Thema. Ein weiterer Punkt hier, empfangene Gnade verpflichtet und verändert uns. Empfangene Gnade verändert uns so, dass wir Gnade weitergeben und leben. Jesus erklärt es an einem Gleichnis. Und ich möchte das Gleichnis vorlesen, Matthäus 18, Vers 21. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemand vergeben, der mir mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortet Jesus, 70-mal, 7-mal. Oder 7 mal 70, nach Adam Riese und Eva Zwerg, ist es 77. Vers 23, deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schulden zu begleichen. Vers 26, doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Vers 32, da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schuld erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Musstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Krasses Beispiel, krasses Negativbeispiel. Was ist denn hier los? Jesus erzählt dieses Gleichnis. Warum? Petrus fragt Jesus, hey Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus erklärt ihn an diesem Gleichnis, was los ist. Dieser Mann schuldet dem König so viel, dass er es niemals zurückzahlen konnte. Viele haben da schon Berechnungen angestellt, wie viel Jahreslöhne das war und so weiter. Auf jeden Fall bittet dieser Mann den König um Aufschub, sagt, hey, hab Erbarme und gib mir Zeit, ich werde alles zurückzahlen. Der König wusste ganz genau, das kann er nicht. Der kann das nie im Leben zurückzahlen, so groß ist die Summe. Und der König entschied sich und gibt diesem Mann Gnade, empfangene Gnade. Der empfängt Gnade und der König erlässt ihm alle Schulden. Er sagt, hey, ich schenk's dir, Palz, du brauchst mir nichts zurückzuzahlen. Ich erlasse dir alle Schulden. Der Mann geht raus und was macht er? Er trifft einen Mitknecht und packt ihm an Krage wegen Bagatellschulden. Die Bibel sagt 100 Denare. Ein Denar war ein Tageslohn. Also 100 Tageslöhne, das ist schon nichts. Schnitt mal einen halben Jahreslohn. Und dieser Knecht bittet ihn ebenfalls, sagt, hey, bitte hab Erbarme, ich kann es dir zurückzahlen, ich werde es zurückzahlen. Wir erinnern uns dran, kurz davor war der Mann selber in der Situation, bittet den König drum, sagt, ich werde dir alles zurückzahlen, obwohl er genau wusste, es geht gar nicht. Jetzt hier ist die gleiche Situation eine Stufe tiefer. Der bittet ihn und sagt, ich zahle dir alles zurück. Und man weiß, das geht 100 Tage, 100 Tageslöhne. Aber dieser Diener, dem alles erlassen wurde, ist hartherzig und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Wir lesen dann hier in Vers 31 die Reaktion der anderen Diener des Königs, die es sahen. Sie waren empört. Die konnten das nicht fassen. Die gesagt, hey, ging mich mal, zwick mich mal, ich verstehe das nicht, schau mal, was da passiert. Dem hätte der König alle Schulden erlassen und jetzt kommt er raus und wegen so ein paar Peanuts macht er so blöd. Es war nicht zu fassen, dieses Gnadenerlebnis hatte nichts im Leben dieses Dieners verändert. Ist das normal? Nein, das ist völlig unnormal. Wo ist die Dankbarkeit? Die Freude? Also mir stelle uns vor, wenn man diese Geschichte liest, sagen wir, hey, du kommst zum König, du hast so viele Schulden, du kannst nie im Leben zurückzahlen. Und der König sagt, okay, jetzt ist Feierabend, deine Familie, deine Kinder, deine Enkel und du, ihr werdet jetzt als Sklave verkauft und ihr müsst euer Leben lang als Sklave schuften, damit wenigstens irgendwas dabei rauskommt. Und du gehst hin und sagst, Herr, hab Erbarme, ich werde es dir zurückzahlen, obwohl du im Hinterstübli weißt, es geht gar nie im Leben. Und der König sagt, okay, Gnade, ich erlasse dir alle deine Schulden. Wie würdest du da rausgehen? Dankbar, vor Freude würdest du die Treppenstufe runterhüpfen, wahrscheinlich 10 aufs Mal. Diese veränderte Freude hätte dein Leben so stark berührt. Und jeder hätte erwartet, dass wenn du da rauskommst als dieser Diener und du triffst deinen Kollege und der sagt noch, hey, Entschuldigung, ich habe es noch nicht gezahlt, aber hey, 100 Tage Löhne, ich krieg das hin, dass du sagst, hey, weißt du was, Peanuts, hey, vergiss es, ich schenk's dir, hey, der König hätte mir alles erlassen, mir wurde so viel erlassen, ich brauchte die Peanuts nicht, ich brauche das Geld nicht. Das hätten wir doch erwartet. Klacks. Das ist ein Klacks. Der König war so extrem gnädig mir gegenüber. Jetzt, das ist doch nichts. Das sind Peanuts, das ist ein Trinkgeld. Ich brauch's nicht. Ich schenk's dir. Was sagt hier Jesus mit diesem Gleichnis in andere Worte zu Petrus: Hey Petrus, wenn du mich fragst, wie oft muss ich vergeben, hätte Gnade und Vergebung in deinem Leben noch gar keine Veränderung bewirkt. Allein schon diese Frage von Petrus zeigt, diese Gnade war in seinem Leben noch gar nicht angekommen. Das ist nicht normal. Normal ist, dass empfangene Gnade uns gnädig macht. Wie gesagt, in dieser Punkt, empfangene Gnade verpflichtet uns, verändert uns, dass auch wir gnädig sind. Wenn wir erfasst haben, wie viel Gott uns vergeben hat, vergebe auch wir gerne anderen, sagt hier die Bibel. Wenn wir das nicht tun, sagt hier Jesus in dem Gleichnis, dann ist die Gnade gar nicht bei dir angekommen. Das heißt, Gott kann dir gar nicht vergeben. Du musst deine Schuld bezahlen. Du bist selbstgerecht. Du sagst, vielleicht hat der Diener auch gesagt, hey König, eigentlich scheiße ich auf deine Gnade, Entschuldigung das Wort, weil der hat es gar nicht ernst genommen irgendwie oder gar nicht, keine Ahnung. Vielleicht wollte er auch gar nicht, war er so stolz, wollte gar nicht, dass der König ihm das erlässt. Ich verstehe es nicht. Ja, spannend. Gnade und Barmherzigkeit Gottes verändert unser Herz, sagt die Bibel, vom steinernen, hartherzigen in ein fleischernes Herz. Und das vermissen wir hier bei dem Diener, dass sein hartes Herz sich verändert hat in ein weiches Herz durch diese Gnade und er selber barmherzig ist. Hesekiel 11, Vers 19 sagt es. Gott gibt uns, nimmt uns das steinerne Herz raus und gibt uns ein fleischernes Herz, das barmherzig ist, das mitleidig ist, das mitfühlt mit der Not, das geduldig ist, das Gnade erweist, das gütig ist und wo die Früchte des Geistes herauskommen. Hesekiel 11, Vers 19. Das heißt, aus einem bitteren Menschen macht Gottes Gnade vergebende Menschen. Aus Geizigen macht sie Großzügige, aus Selbstsüchtigen Hilfsbereite und so weiter. Und das ist spannend. Das war in diesem Gleichnis nicht der Fall. Hier erzählt Jesus in dem Vers, sagt der König zu ihm, du herzloser Diener, er hatte die Gnade versäumt. Das heißt, die Gnade, die ihm zuteil geworden ist, hätte in ihm, seinem Herz, nichts verändert. Bitterkeit wächst statt Gnade. Also hier, Gnade verpflichtet oder verändert uns, dass wir auch gnädig sind. Und sie verpflichtet uns auch dazu, dass wir gnädig sind und dass wir vergeben. Ein weiterer Punkt, nimm Gnade um Gnade, es gibt mehr. Hör nicht auf, Gnade zu nehmen, darin zu leben und sie zu geben. Johannes 1, Vers 16 und 17. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, die Gnade geht nicht aus. Aus seiner Fülle, heißt es hier, dürfen wir nehmen Gnade um Gnade. Ich sage mal, dieser Satz zeigt schon, da kommt immer mehr nach. Also du nimmst Gnade und hinten dran steht wieder Gnade. Diese Gnade soll durch unser Leben fließen und zu unseren Mitmenschen. Philipper 4, Vers 12 und 13. Ob ich nun wenig oder viel habe, sagt hier Paulus, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleiden oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Die Gnade Gottes wirkt in unserem Leben, indem sie uns die Kraft gibt, mit jeder Lage fertig zu werden. 2. Korinther 12, Vers 9. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Gottes Antwort hier war, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das heißt, unsere Schwäche und Leide sind Gottes Möglichkeiten. In all dem dürfen wir seiner Gnade vertrauen. Diese annehmen, glaube, ermutigt sein, dass Gottes Gnade nicht zu Ende ist und dass er sich unserer Schwäche annimmt und sie verwandelt in eine Stärke und was draus macht. Hebräer 4, Vers 15 und 16, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns leiden, mit, mit uns zu leiden möchte in unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Dieser Bibelvers ermutigt uns, hier Hebräer, wenn wir versagen, unsere Schwäche uns drückt oder schuldig geworden sind, tritt zum Thron der Gnade. Du wirst Barmherzigkeit und Gnade und Hilfe finden, wie hier in Vers 16. Das heißt, Gnade verändert dein Leben. Ich möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du gnädig und barmherzig bist. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, das Kreuz und die Auferstehung. Die gute Botschaft von Ostern sind Zeichen deiner Gnade und Liebe über unserem Leben. Danke, deine Gnade hat kein Ende. Sie ist unermesslich groß. Jeden Morgen neu sagt dein Wort. Danke für die Verheißung und für dein Versprechen. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Deine Gnade verändert unser Leben, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen, sodass wir gnädig und barmherzig sind. Wir wollen mehr von deiner unendlichen Gnade in unserem Leben, Jesus. Hilf uns, dass wir es nicht verpassen, Gnade zu nehmen und Gnade zu geben. Wir geben dir unsere Sorge, unsere Ängste, unsere Versage, unsere Schwäche und nehmen deine Gnade, denn du vergibst und du versorgst und du sagst, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Wir segnen alle Kranken und Einsamen mit Heilung, mit Schutz, mit Hoffnung, mit deiner Gegenwart, dass deine Gnade in ihrem Leben wirksam wird, dass sie deine Gnade erlebe in Form von Friede, von Kraft, von Mut, von Hoffnung, von Zuversicht. Und wir vertrauen dir, dass du uns durch die Zeit der Krise trägst, dass du uns hindurchbringst, dass unser Glaube gestärkt wird und die Gnade in unserem Leben zunimmt und viele Menschen diese Gnade annehmen können, die du schenkst. Danke für das Gnadegeschenk, dein Leben, Jesus, dein Sterben am Kreuz, deine Auferstehung. Wir preisen dich. Amen. Ich möchte euch noch segnen mit dem Segen aus 2. Johannes 3, Vers 3. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn, sollen mit uns sein, damit wir in der Wahrheit und in der Liebe leben. Abschließend möchte ich euch ermutigen, lebt in der Gnade. Sei gnädig mit deinen Mitmenschen und auch mit dir selber. Hoffentlich können wir uns bald wieder treffen und sehen. Wir wünschen uns das alles sehr, dass wir wieder Gottesdienst miteinander feiern können. Schaut nacheinander. Wenn dir jemand einfällt, ruf ihn an, Skype, schick ihm einen Brief, irgendwas. Zeig dich in Form von Hallo, ich denke an dich. Und Aktuelles und Änderungen findet ihr auf der Homepage. Nächsten Sonntag wieder eine Online-Predigt. Wenn du eine CD möchtest, melde dich. Das Gemeindebüro ist besetzt von Montag bis Freitag, 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Ihr dürft dort gerne anrufen und könnt die Telefonnummer dem Gemeindeprogramm oder auch hier dem Internet entnehmen. Wir freuen uns über eine Spende. Vielen Dank dafür. Die Kontonummer findet ihr auf der Homepage im Gemeindebrief. Wir leben von freiwilliger Spende und sind dankbar, wenn du auch hier in der Krisenzeit an die Gemeinde denkst. Leb mutig und im Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Herzliche Grüße, Stefan. Tschüss.